Cloud Cuckoland Avantgarde in Spaces.
Hurra, wir sind wieder da.
Eva Seber.
Und Rosa Erdmann. Eva, weißt du, die wievielte Folge das heute ist?
Kannst du mir einen Tipp geben, Rosa?
Die letzte war Folge 13. Jetzt müssen wir rechnen, wir Blondinen.
Das schaffe ich. Folge 14.
Yeah!
Folge 14 und zwar heißt die Mitbewohner mit Flügeln. Und da fällt mir, also ich weiß ja, um was es geht, da fällt mir direkt die Folge Animal Aided Design, das ist die Folge 12 ein und es fällt mir die surreale Stadt ein, Rosa.
Also Animal Aided Design ist ja klar. Animal Aided Design, das war mit dem sehr netten Professor
Haas, Martin Haas.
Ach gut, dass du da bist, Eva. Also der Martin Haas hat ja mit natürlichen Baumaterialien gebaut und hat auch eine Baumethode verfolgt oder vielmehr ein Konzept, das die Tiere in der Stadt mit einbezieht. Ja, weil es modern ist, dass man sagt, die Städte sind nicht nur für den Menschen da, das ist ein moderner Entwurf, sondern dass wir auch Tiere in der Stadt haben und dass man die in der Architektur mitdenkt. Eines der populärsten Beispiele sind ja zum Beispiel die Bienen. Ja, die Bienen waren plötzlich vom Aussterben bedroht und wir hatten zu wenig Bienen. Und dann hat man festgestellt, dass die Bienen in der Stadt eigentlich sehr gut überleben können und hat angefangen, Bienenhotels zu bauen, Wiesen zu lassen, Grünstreifen nicht mehr so zu bewirtschaften, dass die Bienen dort nichts mehr zu befruchten haben und so weiter und so fort, ja. Und so hat sich auch der Blick auf die Bienen total geändert, weil am Anfang sind alle Leute in meiner Kindheit hysterisch geworden, wenn eine Biene kam. Und jetzt, ach, die schönen Bienen, guck mal, da vorne ein Bienenschwarm. Und ohne Bienen ist kein Leben für die Menschen mehr möglich. Und das ist Animal Aided Design. Aber jetzt hast du gesagt, die surreale Stadt. Das war übrigens unser erster Podcast, die surreale Stadt. Und was hat es damit zu tun?
Was ist der zweite? Der erste war virtuelle Welten oder sowas. Oder
ach,
virtuelle
da Räume. Um VR, ja,
genau.
Du hast recht.
Genau.
Ach gut, ohne dich, Eva.
Mein Brain,
was? Das wäre ein Durcheinander hier.
ja, und Bienen, Fun Fact dazu übrigens, in New York gab es jetzt mal den Fakt, dass es zu wenig Blumen für die Bienen gab. Die haben sich so viele New Yorker Bienen angeschafft, so positiv besetzt, dass die überhaupt nicht mehr genug gefunden haben. Aber das surreale Stadt ist mir eingefallen, weil es da ganz oft in der Folge darum ging, wem gehört eigentlich die Stadt und für wen ist die eigentlich gebaut und wer ist dort willkommen? Und ich finde, das passt auch irgendwie ganz gut, weil das Tier, über das wir heute reden, das ist jetzt nicht mein Favorite.
Das Wildschwein, meinst du?
Mit Flügeln. Also das ist nicht mein Lieblingstier.
Wildschwein mit Flügeln. Also dann ist es auch nicht der Wolf.
Aber du hast, glaube ich, auch einen Tipp.
Ja, ich habe ein Zitat, das wir jetzt mal einspielen. But you got a real charming Also das war Woody Allen. Und das kennen sehr viele Leute und alle zitieren das immer. Auf Deutsch heißt es Ratten mit Flügeln. Es ist eigentlich gar nicht von Woody Allen, aber der Woody Allen hat es sehr bekannt gemacht. Das kommt eigentlich von Thomas Hoving. Der hat in den 60er Jahren in New York die Parks betreut und der hat diesen Ausdruck gebraucht. Und Woody Allen hat ihn aufgegriffen in seinem Film Stardust Memories und dadurch ist er unheimlich bekannt geworden und danach weiß ich, dass alle sagten immer Ratten mit Flügeln zu einem Tier, das wir heute mal neu betrachtet werden wollen, nämlich der Taube.
Und bevor ich jetzt unseren unglaublich kompetenten Gast vorstelle, unseren kompetenten weiblichen Gast vorstelle, würde
also
ich gerne...
Also eine Gästin oder ein weiblicher Gast?
Mit Gender in und alles, was dabei ist, würde ich gerne einmal mit dir anstoßen, Rosa, vorher. Und ach, dabei hören wir uns, würde ich sagen, an, was Carlito zu den Tauben zu sagen hat.
Okay, dann Prösterchen.
Wo bleibt die Taube in den Hip-Hop-Lyrics? Finden wir es in Zukunft ganz normal, dass Tierwohl wichtig ist? Bedeutet Animal-Aided Design nicht, dass alle Lebewesen in der Stadt leben dürfen? Werden wir in Zukunft Tauben mit Respekt behandeln? Sind die Tauben der Zukunft künstliche Drohnen?
Jetzt aber zu unserem fantastischen Gast heute.
Hey, was trinken wir?
Cremant, hast du gesagt, ne?
Ah ja, genau. Ja. Ja, aber auch nur, weil ich mich vergriffen hatte. Ich wollte eigentlich ein Champagner aufmachen, aber es ist ein ganz, ganz hervorragender. Deswegen habe ich auch verwechselt, weil das Etikett so edel aussieht.
Wunderbar.
So, unser Gast, der sitzt heute live hier bei uns und ist nicht zugeschaltet digital, sondern lächelt uns freundlich an, unsere Gästin.
Mhm. Und unsere Gästin heißt Gudrun Stürmer. Willkommen, Gudrun.
Dankeschön.
Beruflich ist sie als Versicherungskauffrau mal quer in die Werbebranche eingestiegen und hat dort viele Jahrzehnte gearbeitet. Sie sagt, sie kann Menschen für eine Sache gewinnen. Ich bin gespannt, ob du mich heute für die Taube gewinnst. Insbesondere in den letzten Jahren hat sie sich immer mehr für die Schnittstellen und Räume interessiert, bei denen Menschen und Tiere ungeplant aufeinandertreffen und die daraus resultierenden Konflikte. Sie ist kommunalpolitisch aktiv und das ist heute der Hauptgrund, warum wir mit ihr reden, sie ist Gründerin des Vereins Stadttaubenprojekt, eingetragener Verein. Ein gemeinnütziger Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, das Miteinander Mensch und Taube friedlicher zu gestalten und Lösungen für beide zu bieten. Und du sagst von dir, du bist eine wandelnde Idee, wenn es um Tauben geht.
So ist es. Leider lassen sich die wenigsten Ideen einfach so umsetzen.
Jetzt, wie gesagt, ich habe ja schon mich geoutet. Ich bin jetzt kein Taubenhasser, ja. Aber wenn ich an Tauben denke, denke ich ganz oft an irgendwelche Tiere mit verkrüppelten Füßen. Ich denke an viel Taubenkot. Ich denke an viele Tiere und finde die jetzt irgendwie nicht so ansehnlich. Rosa, was fällt denn dir so zur Taube ein?
Also ich habe im Vorfeld mal drüber nachgedacht, wie mein Verhältnis zu Tauben ist. Als ich Kind war, fand ich Tauben toll. Wenn die irgendwo waren, wollte ich hinlaufen. Meine Mutter hat gesagt, nicht aufschrecken, ja, stör die Tauben nicht. Und das habe ich dann auch nicht gemacht, habe sie beobachtet und fand sie immer ganz toll. Ich habe mich total über Tauben gefreut und komme ja auch aus einer tierlieben Familie. Aber als ich den Film von Woody Allen gesehen habe, kurz nach der Pubertät, war für mich völlig klar, auch aus der Verehrung für Woody Allen, nicht das Thema Woody Allen jetzt aufmachen, Eva, du guckst schon so streng.
Ich habe schon gesagt, ja. Kann man den eigentlich noch zitieren, aber ja, die ja. Kunst mögen wir beide.
Ja, und dann habe ich das auch nachgeplappert und daraufhin hat sich auch mein Mindset verändert. Da sieht man immer, wie sehr der Blick auf eine Sache oder die Empfindung zu einer Sache sich je nachdem, wie man zu ihr eingestellt ist, verändert. Ich fand Tauben auf einmal auch eklig und habe sie mit den Augen eines Menschen gesehen, der findet, dass es Ratten der Lüfte sind. Dann hatte ich später meine erste Agentur im Frankfurter Bahnhofsviertel und da sind viele, viele Tauben. Und da fand ich sie dann auch wirklich ekelhaft. Ja, ich habe die ja morgens immer gesehen und fand sie einfach abstoßend und habe mittlerweile auch erfahren, ob das stimmt oder nicht, darüber reden wir noch, dass sie ja so gefährlich sind, Krankheiten übertragen, hab die vielen Berichterstattungen zu dem angeblich so wahnsinnig ätzenden, zerstörerischen Taubenkot gesehen und da hat sich meine Einstellung ins Negativ gewandelt. Allerdings gab es dann eine kleine Sache, die das wieder gedreht hat. Wir hatten einen Nachbarn, der hat im Hinterhof, das ist halt Frankfurter Bahnhofsviertel, man konnte immer Schüsse hören. Der hat Tauben abgeschossen und die flogen dann immer bei uns vom Fenster, bumm, auf den Asphalt. Und das fand ich dann auch nicht mehr lustig und das fand ich halt total gemein. Und da war ich schon so ein bisschen ambivalent, ja. Und habe schon damals gedacht, woher kommt eigentlich dieser Hass auf diese arme Taube? Weil dass die arm ist, das war ja nicht von der Hand zu weisen. Übrigens, das Gefühl zu den Tauben ist manchmal so gewesen wie zu den Crack-Süchtigen, die auf der Straße liegen, da sieht man ja auch, sind arme Geschöpfe, trotzdem sind sie eklig. Hm. Du nickst so.
Ja, es ist auch viel Parallele. Also die Taube war früher multifunktionales Haustier. Also bevor die Hühner ihren Siegeszug angetreten haben, hatte jeder Tauben. Man hat sie genutzt fürs Fleisch, für die Eier, für die Federn und für ihren Kot. Und der Kot wurde in den Gärten ausgebracht und kein Mensch hat von Dreck gesprochen. Das war wertvoller Dünger, ist er übrigens in den ganzen arabischen Ländern heute noch. Also zum Beispiel in Isfahan stehen prachtvolle Taubentürme und dort wird der Kot, also die Tauben werden dort angelockt, werden dort gefüttert und der Kot wird an die Bauern verkauft. In Deutschland undenkbar, in Deutschland ist er fast Sondermüll. Und mit einer Ausnahme, wenn er sich Guano nennt und wird im Reformhaus für viel Geld verkauft.
Ich dachte, das wäre von Pinguinen.
Ich glaube, so viel Pinguine gibt es gar nicht auf der Welt, dass das hinkommt. Also man hat sie halt genutzt und als dann die Hühner den Siegeszug antraten, dann hat man sie einfach in die Verelendung entlassen. Und ein Tier, das gezwungen ist, im Bahnhofsviertel zu leben, in der Ecke vom Hauptbahnhof, wo, glaube ich, der größte Dreckverursacher der Mensch ist. Also ich habe da mal einen Rolli durch zentimeterhohen Urin gezogen. Und wenn ein Tier dort leben muss und muss sich von den Abfällen ernähren, das kann nicht gut aussehen. Man isst, was man isst. Und ich denke einfach, wir müssen das Tier, viele haben solche Vorurteile. Viele sagen, oh, die sind dreckig. Ohne sie sich mal richtig angeguckt zu haben. Viele sagen, es sind viele. Ohne zu wissen, wie viele sind es
eigentlich. Wie viele sind es denn?
Wir haben hier in Frankfurt an die 10.000 Tauben. Das klingt erstmal viel, ist aber für die große Stadt nicht viel.
500 Millionen weltweit. Angeblich, habe ich bei NABU gelesen.
Genau. Und wenn wir überlegen, dass im Bahnhofsviertel eine große Zahl ist, dann denkt derjenige, der durch Bahnhofsviertel geht, so ist das überall. Sie verteilen sich aber nicht homogen über die Stadt, sondern sie sind an Brennpunkten, nämlich da, wo Menschen essen. Man hat ihnen ja auch vollkommen die Nahrungsgrundlage entzogen. Ich habe jetzt für ein Gerichtsverfahren eine Dokumentation gemacht und bin durch Frankfurt gelaufen und habe in einer umfangreichen Fotodokumentation mal festgehalten, was sie finden auf der Straße. Weil es ja immer heißt, sie finden genug. Das fängt an mit verschimmelten Brezelteilen, geht über vollgepinkelte Pommes, Schrauben. Ich habe eine Taube an Styropor picken sehen. Ich finde einfach, dass so, wie wir sie verwahrlosen lassen, das ist dieser Gesellschaft nicht würdig. Und das hat das Tier nicht verdient, denn dass es einen Stoffwechsel hat, dafür kann es ja nichts, den haben wir alle. Und ich kenne Zeitgenossen, deren Stoffwechsel ist für die Menschen belastender.
Aber jetzt dieser Vergleich mit den Ratten, der hinkt doch total, ja?
Naja, es kommt drauf an, wie man die Ratte besetzt. Wenn man die Ratte negativ besetzt, dann hinkt er. Ich glaube, die meisten Menschen wollen mit diesem, das sind die Ratten der Lüfte, ausdrücken, die sind minderwertig, weil sie Ratten auch als minderwertig einsehen. Auch bei den Ratten hat man mittlerweile festgestellt, dass sie kein Krankheitsüberträger sind.
Ach.
Es gab vor 3-4 Jahren, das weiß ich jetzt. Ja, nee, das ist lange vorbei, das war der Rattenfloh. Und die Hauptursache für die Übertragung der Pest, das war halt, dass man damals keine Klos hatte, nicht? Die Leute haben einfach aus dem Fenster und ja, das ist halt nicht so schön und nicht so hygienisch. Es gab ein Gerichtsverfahren vor dem OLG in Oldenburg. Dort wurde die große Firma Rentokil verklagt von der Wettbewerbszentrale. Rentokil ist ja Global Player.
Was macht Rentokil?
Schädlingsbekämpfung.
Ikit.
Und die hatten auf ihrer Webseite der Taube Krankheiten angedichtet, die bei der Überprüfung im Verfahren, die gab es überhaupt nicht. Die hatten interessante lateinische Namen, aber diese Krankheit gab es nicht. Und relevant für den Menschen als Zoonose, das sind Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, relevant als Zoonose ist die sogenannte Papageienkrankheit, also die Ornithose. Aber sie heißt ja nicht umsonst Papageienkrankheit. Ich lese jedes Jahr die Robert-Koch-Bücher, die Jahresbücher des Robert-Koch-Instituts.
Ich dachte, du liest Kochbücher von Robert.
die Jahresbücher, und da sind also Zoonosen auch erfasst. Und bei den Tauben ist es im Bereich, den man vernachlässigen kann. Das sind, also ich glaube, im vorletzten Jahr waren es 2 Fälle, und die standen im Zusammenhang mit einem Besuch von einem Vogelpark auf Teneriffa.
Eine Frage, du hast ja jetzt gesagt, es gibt 10.000 Tauben in Frankfurt. Wie ist das denn im Vergleich zu anderen Städten? Also hat Frankfurt jetzt wenig Tauben? Hat Frankfurt viel Tauben? Gibt es Städte, die du kennst, die eine ganz andere Dimension haben, viel weniger? Gibt es da Vergleiche, die du ziehen kannst?
Es ist einfach so, es wird nie gezählt. Mhm. Also es wurde in keiner deutschen Stadt bisher seriös gezählt.
Das gibt's doch gar nicht. In Deutschland ist alles gezählt und katalogisiert.
Leider nicht. Und dann werden so Schätzungen in den Raum geworfen. In Berlin zum Beispiel war immer die Meinung 100.000 Tauben auf Berlin. Dann hat der NABU seriös nachgezählt und kam auf 9.000 Individuen. Also das ist nicht viel. Das ist für Berlin nicht viel. Nee. Aber sie konzentrieren sich halt an Orten und kommen dann dem Menschen als sehr, sehr viel vor.
Aber sag mal, du hast eben so darüber gesprochen, was sie zu essen bekommen. Wenn wir jetzt als Beispiel an die Ratten denken, die sich davon ernähren, dann ist das für die Ratten ja eigentlich völlig in Ordnung, wenn die Lebensmittel fressen, die da rumliegen.
Ja, die haben ja auch andere, die haben andere Quellen. Also ich meine, die sind ja in der Kanalisation. Und ich denke, es wird manches in die Kanalisation gespült. Bei der Taube ist es aber so, die kann nicht irgendwo in irgendein anderes Habitat gehen. Die muss auf der Straße leben.
Und weil sie ursprünglich eigentlich ein Haustier war.
Weil sie ein Haustier
war.
Weil
sie eben nicht wie eine Amsel sich von Würmern ernährt oder ein Rotkehlchen von irgendwelchen Insekten, sondern weil sie eigentlich ernährt wurde und irgendwann dann verscheucht wurde.
Weil sie verscheucht wurde und weil sie als ehemaliger Felsenbrüter den urbanen Bereich einfach nicht verlassen kann. Sie kann nicht in den Wald gehen, wie viele denken, oder in den Park. Sie muss hier bleiben. Diese Häuser sind ihre Felsenklippen.
Ah, jetzt weiß ich, was Felsenbrüter bedeutet in der Stadt. Okay. Aber was, und diese Ernährung, warum ist die so schlimm für die Tauben?
Naja, sie finden einfach nichts.
Aber
sie finden nichts.
Ich glaube, Rosa ging es so um die falsche Ernährung. Ne? Also Die essen ja dann oft auch Fleisch und solche Sachen oder Wurst oder sowas. Also
was für Ratten okay wäre.
Ne? Sie sind Körnerfresser. Ihre Leber, das ganze System ist nicht aufgebaut auf Fleisch oder Ähnlichem.
Brot
ist auch nicht gesund. Also sie sind reine Körnerfresser. Sie brauchen Mais, sie brauchen Erbsen, sie brauchen Weizen, diese Dinge. Sie brauchen Getreide. Und ich höre immer wieder, naja, die könnten ja auf die Felder fliegen, nach Karlbach, nach Sindlingen. Ja. Also zunächst mal wird auf den Feldern sehr viel Raps angebaut. Das zweite ist, im Winter wird da nichts angebaut. Und die Konkurrenz von Krähen, von Möwen, von anderen Vögeln ist so groß. Und also ich denke, sie führen ein ziemlich erbärmliches Leben.
Ja, das sieht man ja auch.
Ja. Und dass sie dreckig sind, das kommt eben, weil sie auf der Straße leben. Und weil du das angesprochen hast mit den Füßen, das sind keine, also mich haben auch schon Leute gefragt, ob das Lepra-ähnlich ist. Das ist es nicht. Es sind Abschnürungen. Es sind Abschnürungen, die sie durch Haare bekommen, die auf der Straße liegen. Die wickeln sich um diese feinen Zehen. Und sie versuchen das zu entfernen und ziehen es dadurch immer weiter zu. Oder Verpackungsmaterial, was lose auf der Straße liegt. Wenn wir hier Stoffmarkt haben, die ganzen Fäden, die wickeln sich um die Füße. Spätestens im Nest, die Taube hudert und dreht sich mehrfach um sich selber, wickelt sie es immer tiefer in den Fuß rein. Und neben Tierquälerei und Unfällen sind diese Abschnürungen der Gliedmaßen das größte Problem für die Taube, gesundheitlich.
Das ist schrecklich. Es tut einem sofort leid, ne? Sofort ändert sich wieder der Blick, das Gefühl zur Taube, oder? Und der Blick. Ja. Sag mal, und die Hühner kamen. Wo kamen denn die Hühner her und wo waren denn vorher die Tauben her? Die waren Felsenbrüter und sind
Felsenbrüter und der Mensch hat sie in die Stadt geholt, um sie zu nutzen.
Ah, sie sind in die Städte geholt worden, also ja, nicht auf dem Land. Weil das ist auch nochmal so ein anderer Blick auf die Taube. Ich weiß, dass es in Märchen früher immer hieß, dass man ein Täubchen gebraten bekam. Ja, oder dass einem die gebratenen Lampreten, was ja Tauben waren, in den geöffneten Mund geflogen sind und solche Sachen. Ja, also sie galten als delikat und heute isst die keiner mehr, oder? Werden die noch gegessen?
Also in Frankreich und in Belgien auf alle Fälle.
Na gut. Wen wundert das?
ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch Restaurants. Also ich hatte mal gehört, das kann ich aber nicht sagen, dass der Tigerpalast Tauben anbietet.
Würdest du Taube essen?
Also ich esse überhaupt kein Fleisch. Insofern stellt sich die Frage mir nicht. Und weil ich es echt absurd finde, sich den ganzen Tag für Tauben einzusetzen und abends Chicken McNuggets zu essen. Das finde ich echt absurd. Und das kann ich nicht und mach's auch nicht. Nee, auf die Idee käme ich nicht.
Und sie werden aber auch nicht mehr verspeist, ja? Weil das wäre ja dann total doppelmoralisch, dass man den ganzen Tag schreit und abends, lecker.
Aber die Menschen machen da schon einen Unterschied. Also zum Beispiel bei Brieftauben, und so wäre es ja dann auch bei Tauben, die man fürs Essen züchtet, Brieftauben und Stadttauben. Also das erleben wir beim Tierarzt. Ich habe da meinen Karton, da steht ja auch drauf, Vorsicht Taube. Aber was haben Sie denn da drin? Eine Taube. Ach, eine Taube. Was haben Sie denn da drin? Eine Brieftaube. Ah, eine Brieftaube. Also dieser kleine Ring, der dort am Fuß ist.
Die Nützlichkeit.
Zeigt den Wert und die Nützlichkeit. Ja. Und ich habe mir jetzt angewöhnt zu sagen, aber wissen Sie, auch die Weißen scheißen. Weil
sind Brieftauben immer weiß?
Nee, aber also es reimt sich so schön.
Aber das ist ja schon spannend, weil es ist ja schon diese... Naja, diese Ambivalenz, ne? Also natürlich, man hat diese ganzen positiven Verbindungen eigentlich mit der Taube in der Symbolik.
Ja.
Und dann hat man meine Gefühle oder hatte, ne, oder ich war, bin ja eigentlich nicht so positiv. Wie gesagt, ich über das Gespräch wird das ja jetzt immer
noch
immer besser. Nee, ist es ja immer so, wenn man Dinge versteht, hat man einen anderen Blick darauf. Und ich habe einfach nie ich habe mich nie dieser Sache so genähert, dass ich es wirklich verstanden habe, ne? Mich hat geärgert, dass der Balkon voll Kot war oder wenn die Tauben dort genistet haben, ne?
Aber warum hat man nicht grundsätzlich für jedes Lebewesen und jedes Tier so viel Empathie, dass man ihm ein Leben gönnt? Ich habe jetzt Fruchtfliegen zu Hause und ich habe Fruchtfliegenfallen aufgebaut und hatte wirklich ein schlechtes Gewissen dabei, weil ich dachte, na, die Fruchtfliege ist ja auch ein Lebewesen. Jetzt stelle ich ihr so eine Falle hin, in der sie dann ersäuft, weil Spülmittel drin ist, und ich habe wirklich ein schlechtes Gewissen gehabt. Auf der anderen Seite, von alleine sind sie nicht mehr weggegangen und die Decke war schwarz in der Küche. Also was sollte ich denn machen?
Ja. Also es ist einfach so, der Mensch hat sich angewöhnt, die Tiere in drei Kategorien zu packen. Die erste Kategorie, sind die Tiere, die er liebt. Seine Haustiere, sein Pferd, sein Hund, seine Katze. Und die Tiere, die selten geworden sind. Den Mauersegler, den Wanderfalken, speziell hier in Frankfurt. Dann hat er die zweite Kategorie, das sind die Tiere, die sind für ihn nützlich. Die er isst, die er für andere Sachen braucht, für seinen Spaß, für seine Neugierde. Und dann kommt die dritte Kategorie von Tieren. Das sind die Tiere, von denen hat er offenkundig keinen Nutzen im Moment. Das sind die Möwen, die Krähen, die Tauben, die Ratten, Wespen, die Mäuse, ja, solche Tiere. Und denen billigt er weder Lebensraum noch Lebensrecht zu. Das ist eine maßlose Arroganz.
Ja, das ist richtig.
Weil in anderen Ländern, zum Beispiel in Polen, sind Tauben gar kein Problem. Aber sie haben ein Problem mit den Hunden. Und nur weil wir Hunde mögen und Tauben nicht, können wir nicht so verfahren. Also ich persönlich bin ein Ultra-Katzen-Fan. Ich hatte immer Katzen und mein Herz gehört auch den Katzen. Aber ich finde einfach, so kann man mit den Tieren nicht umgehen. Es geht einfach nicht. Zuschauen, wie sie verhungern auf der Straße, zuschauen, wie sie verelenden, wie sie mit offenen Wunden teils tagelang vor Geschäften sitzen, das ist ein No-Go.
Nee, das ist ein No-Go, das finde ich auch schrecklich. Wenn man sich vorstellt, es wären Hunde, die entlaufen sind. Hunde sind ja auch vom Menschen domestiziert und leben mit dem Menschen zusammen. Und man würde die Hunde nicht mehr gebrauchen und würde sie freisetzen, wie wir das manchmal auch aus südlichen Ländern kennen. Wilde Hunderudel, die da rumlaufen und die vertrieben und mit Steinen beworfen werden. Da sagen wir ja auch immer, ach, wie schrecklich, wie können die nur zu den Hunden so gemein sein?
Ja.
Ja, und warum können wir nicht, warum können wir, wieso unterteilen wir überhaupt Tiere so? Vor allen Dingen, wo wir ja ein Land sind, was von einer christlichen Ethik geprägt sein will. Ich hoffe, jetzt habe ich das differenziert genug formuliert. Und da sind das ja alles Geschöpfe Gottes.
So ist es, ja.
Wie die Fruchtfliege übrigens auch.
So ist es.
Ja. Was ich im Vorgespräch so interessant fand, wie du zur Taube kamst. Also vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen. Also wie deine erste Begegnung mit der Taube war und wie es überhaupt zu dieser Vereinsgründung kam. Also ich meine, du machst das jetzt mit so einer Passion und Leidenschaft, aber das hat ja eine lange Geschichte. Ja? Das
hat eine lange Geschichte. Das sind jetzt, ich bin jetzt im 41. Jahr. Ich habe eine Freundin am Frankfurter Hauptbahnhof abgeholt und da saß in einer Ecke eine blutende Taube. Und dann habe ich mir gedacht, die kannst du da nicht sitzen lassen. Und dann habe ich sie mit der Freundin eingefangen, habe sie zu unserem Tierarzt, wo wir mit den Katzen hin sind. Und der hat halt gesagt, na ja, wir können das machen mit dem Flügel, aber ob sie wieder fliegen kann, das weiß ich nicht, müssen wir mal sehen. Wir haben uns keine Gedanken gemacht, was passiert, wenn sie nicht fliegen kann. Also einschläfern wollte er sie auf gar keinen Fall, dazu, also gab es auch keinen Grund. Naja, und nach 4 Wochen, mittlerweile hieß das Tier Peter, ohne zu wissen, was für ein Geschlecht er war, bin ich wieder hin und es stellte sich raus, dass sie nicht mehr fliegen kann. Dann hat mein Mann aus so einem alten Tapeziertisch eine kleine Voliere gebaut. Da saß dann Peter auf so einer Dachlatte und hat ziemlich unerschrocken auf die 5 Katzen runtergeguckt. Aber uns war natürlich klar, dass das keine Lösung ist. Der Peter konnte da drin ja nicht bleiben. Und dann habe ich mich umgeschaut, was kann man tun? Tierheime angerufen, Lebenshöfe angerufen, war erschreckt. Also keiner wollte sie. Also es, nein, nein, also das war so, eine Taube, sind sie verrückt, ja. Und dann war mir klar, ich muss was Eigenes machen. Irgendwo muss er ja hin. Und dann bin ich an den Tierschutzverein Frankfurt rangetreten und habe mich erst bei ihnen, bei dem Tierschutzverein ein bisschen angedockt. Aber es kam dann die Idee, das auf eigene Beine zu stellen. Und dann haben wir dieses Gelände in Oberrat gefunden. Da kam Peter dann in eine Voliere. Und dann war so eine Mundpropaganda, bei Stürmers kann man Tauben abgeben. Und dann wurden das immer mehr. Und 2007 bekamen wir dann den Hessischen Tierschutzpreis. Und das stand dann in allen Zeitungen und dann war das wie ein Tsunami. Von überall her kamen Tauben. Überall. Das war also, diese eine Voliere, die wir gemietet hatten, die war 0,nix, war die voll. Dann haben wir die zweite angemietet. Und um es kurz zu machen, heute sind es 12 und 935 Tiere.
Und diese Tiere leben dauerhaft in dieser Voliere oder die sind da interimsweise drin und werden dann wieder ausgesetzt? Also wie ist das?
Also das Verfahren ist so, dass wir Dauergäste haben. Die können aus irgendwelchem Grund nicht mehr zurück, also auf die Straße oder wo sie herkommen. Wir haben 2 Freiflüge, das heißt Volieren, wo die Tiere rein und raus können. Dort werden die Tiere reingesetzt, die quasi straßenfähig sind, die also wieder genesen sind, wo der Flügel wieder geheilt ist. Die kommen dort rein und die können entscheiden, was sie tun, ob sie wegfliegen oder bleiben. Sie haben auf alle Fälle die Freiheit zu bleiben.
Warum kann man, ich bin jetzt ein bisschen naiv vielleicht, aber das, du sagst, die Tauben müssen dahin, wo Nahrung ist. Mhm. Was man in Frankfurt ja immer macht oder wenn man durch die Stadt sieht, sieht man immer diese Stacheln. Also eigentlich dieses Abhalten von Tauben, aber man schafft ja keinen Platz, wo sie hin sollen. Nee. Also sondern man schafft einen Platz, wo sie nicht mehr sein sollen. Warum geht das nicht? Also warum kriegt man nicht es hin, einen Platz zu schaffen, wo die Tauben gezielt hingeleitet werden.
So weil wie du es gemacht hast.
Ja, das ist einfach, das sind 2 Gründe. Das ist einmal dieses St. Florians-Prinzip. Herr, verschon mein Haus, zünd andere an. Und es ist dieses, man will eine schnelle Lösung. Wenn man auf sein Haus Spikes macht, sind die Tauben natürlich zunächst mal weg. Dafür hat der Nachbar das Problem. Was dringend in den Kommunen gebraucht wird, das ist eine Lösung, die gesamt getroffen wird. Also wo mehrere an einen Tisch sich setzen und sagen, wir haben ein, sagen wir mal, Problem, wir müssen es lösen, es müssen mehrere Interessengruppen an einen Tisch, die Hausbesitzer, die Tierschützer, die Veterinäre, das muss alles an einen Tisch und dann muss man beraten, wie es geht.
Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass viele denken, also mein Impuls ist jetzt, oh Gott, fütter die Tauben. Ja, nachdem du mir erzählt hast, dass sie dieses Essen eigentlich gar nicht vertragen, was sie da finden, dann habe ich den Impuls, Taubenfutter zu kaufen und Taubenfutter zu streuen. Dann denke ich aber, wenn ich jetzt die Tauben fütter, dann werden es ja immer mehr. Und damit vergrößere ich natürlich auch das Elend, weil wir wollen ja eigentlich nicht noch mehr Tauben haben, weil sie in der Form eigentlich nicht in die Stadt gehören. Ja, sie sind ja keine wilden Tiere. So wie ich auch nicht dächte, dass man Hunde irgendwie vermehren sollte oder auch Katzen, die wild leben. Man versucht ja auch wilde Katzen dann zu sterilisieren und die irgendwie die werden auch gefüttert und da gibt's auch Leute, die sich kümmern. Was ist denn mit Tauben? Warum? Was soll man denn da tun?
Also man muss unbedingt an die Gelege kommen. Man muss an die Gelege kommen, damit man die Eier austauschen kann und damit das Elend in der Tat verringern, indem man sagt, jedes Ei, was wir wegnehmen und gegen ein Gipsei ersetzen, ist eine Taube weniger. Mhm. Das ist gut für die Menschen, das ist gut für die Tauben. Das Problem ist, dass die Kommunen dieses Thema lange vernachlässigt haben. Dadurch sind viele Taubenbestände angeschwollen und das Rad jetzt zurückzudrehen wird schwer, erfordert Geld. Erfordert aber auch, dass man das wirklich das Thema an die Hand nimmt. Und dazu sind viele nicht bereit.
Warum denn nicht? Es wird ja nicht besser.
Ja, ich glaube, es liegt einfach daran, weil es ja kein Problem in dem Sinn ist, wie Wohnungsnot, wie Arbeitslosigkeit. Außerdem kann sich ein Kommunalpolitiker nicht beliebt machen, wenn er Taubenthema anfasst. Wobei das ein Denkfehler ist. Also wir bekommen im Jahr 3.500 Tauben gebracht. Circa. Mhm. Und das immer von anderen Menschen. Das heißt also, die Tauben tun den Leuten schon leid. Das ist nicht so, als würde das niemanden interessieren, wie das immer kolportiert wird. Das Problem ist, dass die, die es nicht interessiert, an den entscheidenden Stellen sitzen und laut schreien. Und wer am lautesten schreit, bekommt das, was er will.
Ein paar Fakten würden mich mal interessieren. Wie alt wird denn so eine Taube und wie oft brüten die im Jahr?
Sie brüten bis zu 8-mal im Jahr, das hat man ihnen so angezüchtet. Wow, mit und ohne Nahrung. Mhm. Wir bekommen im Januar und Februar genauso viel Küken wie im Juli, August. Was war deine andere Frage?
Die andere war, wie alt sie denn werden. Also wie alt ist denn Peter geworden zum Beispiel?
Peter ist 18 geworden. Wir hatten mal einen Opi, der wurde 26. Wow. Also Tauben können über 20 Jahre alt werden. Dass sie in den Straßen nur 2 bis 3 Jahre werden, sagt alles über das Leben aus.
Krass. Nochmal zu den Politikern. Wenn diese Sicht auf die Tauben so ist, dass man sagt, das ist eine Seuche, ne, das hört man alles, Taubenpest, die wir hier haben, die müssen verschwinden, die übertragen Krankheiten, die zerstören Denkmäler, die, ich sag's jetzt auf Deutsch, die scheißen die Autos zu. Ja, dann, das ist jetzt negativ argumentiert, aber zumindest macht das ja einen gewissen Handlungsdruck auf. Und wenn sich jemand dafür einsetzt, das Taubenproblem in den Griff zu bekommen, dann ist es doch eigentlich egal, ob das vor dem Hintergrund dieses, die Tauben müssen weg, oder ob man sagt, man macht es für die Tauben.
Das ist egal, aber es ist natürlich, also wir als Verein können natürlich nicht das Taubenproblem der Stadt Frankfurt lösen. Das geht nicht.
Ja, aber dafür, du sagst, Politiker würden sich dafür nicht einsetzen, weil sie sich nicht beliebt machen.
Ja, das ist das eine. Ja, sie machen sich damit nicht beliebt, weil, also als das Taubenhaus am Westbahnhof gebaut wurde, das kostete damals, glaube ich, an die 10.000 Euro.
Aber das ist jetzt dann ein Ort, wo die Tauben wirklich hin sollen.
Ja, wo sie hin sollen. Wir brauchen unbedingt Taubenhäuser, weil sie gehören nicht auf die Straße, sie gehören in ein Taubenhaus.
So, unbedingt. Also die kommen in ein Taubenhaus und da leben die dann oder werden sie gefüttert und die Eier werden gegen Gipseier ausgetauscht.
Genau.
Und dann vermehren sie sich nicht oder nur noch kontrolliert.
Genau.
Will man überhaupt Tauben haben in der Stadt oder will man die eigentlich ausrotten mit Gips, indem man ihnen Gipseiern gibt?
Naja, also es wird nicht gelingen, es wird immer wilde Brutstätten geben, in denen Tauben noch weiter brüten. Ich würde es auch schade finden, wenn man sie ausrottet, weil sie sind etwas Lebendiges in der Stadt. Und wir fahren nach Venedig und lassen Fotos machen mit Tauben auf dem Kopf und fahren nach Frankfurt und schimpfen über die Tauben. Ja. Das ist schon absurd.
Ambivalent.
Aber Politiker, die jetzt könnten sich doch beliebt machen. Ich nehme jetzt das Taubenproblem, ja, das nehme ich, dem nehme ich mich jetzt an und ich sorge jetzt dafür, dass diese Plage verschwindet, indem ich Taubenhäuser baue und die Eier gegen Gipseier austausche. Es kostet so und so viel und wenn man das jetzt gegenrechnet, ich weiß nicht, ob es überhaupt stimmt, dass die ganzen Denkmäler und die Gebäude kaputt gehen durch den Taubenkot. Der ist ja angeblich salpetersäurehaltig und deswegen hochätzend, ja. Oder die Schäden an den Autos oder so, könnte man das nicht gegenrechnen und sagen, und deswegen machen wir das jetzt mit den Taubenhäusern.
Darf ich mal eine Hypothese? Ich meine, es hat ja immer, also ich habe, bevor wir jetzt dich getroffen haben, bevor ich auch über mich jetzt erkundigt habe und recherchiert habe, wenn mir jemand gesagt hat, also vorher gesagt, als Rosa, du mir gesagt hast, wir unterhalten uns mit einer Ende 60-jährigen Frau über Tauben, da läuft schon ein Film ab, ne? Also das ist schon, da hat man schon eine Ecke und eine Schublade, ne?
Natürlich.
Und, ne, also das ist ja so ein bisschen, ne?
Ja, logisch.
Das ist ja, jetzt nicht, ne, der, weiß ich nicht, ist ja kein Tier, ne, wo man direkt dann, deswegen kann ich schon verstehen, dass manche Politiker da ein Problem der Gefolgschaft haben.
Ja, dass sie sich nicht positiv für Tauben einsetzen. Marke rettet die Tauben, macht, dass die in der Stadt gut leben. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber sagen wir, lösen das Problem jetzt mal. Es gibt doch bestimmt Städte, die das machen.
Also das ist zunächst mal falsch, weil natürlich ist im Kopf dieses Bild ältere Frau, möglichst ohne Kinder und Sexualleben, die füttert dann die Tauben. Ja. So, also das ist nicht so. Also wir haben 300 Vereinsmitglieder, wir haben junge Rechtsanwältinnen im Verein, wir haben junge Ärztinnen im Verein, Familien mit Kindern. Es ist eben nicht diese typische alte Frau oder der alte Mann, der sonst keine Sozialkontakte hat. Das hat sich irgendwie auch festgefressen. Ich glaube, das Hauptproblem der Taube ist, dass die Leute keine Ahnung haben von ihr. Ja. Keine Ahnung von ihr, keine Ahnung von den Leuten, die sich mit ihr beschäftigen und einfach nachplappern, was der andere gesagt hat. Ich war mal unten in der B-Ebene. Und da haben wir, glaube ich, damals noch mit der Stadt zusammen Tauben eingefangen, weil die da unten weg sollten. Und da hat mich eine Kioskfrau angesprochen und hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, hier unten füttert eine Frau. Ich habe gesagt, ja gut, die Leute haben Mitleid mit den Tauben. Und dann sagte sie, ja, aber soll ich Ihnen mal was sagen? Die ist jung und so gut gekleidet. Also, bei ihr hat sich festgesetzt, das kann ja nicht sein, die hat einen guten Anzug an und ja, und ist jung und jetzt füttert die noch die Tauben, das passt ja irgendwie nicht. Und zu dem Kot muss man halt sagen, der Kot ist im pH-neutralen bis schwach-sauren Bereich. Das hat die TU in Darmstadt festgestellt. Das, also von Säureattacke kann überhaupt keine Rede sein. Sandstein greift er überhaupt nicht an. Und dass die Politiker es nicht angreifen, denke ich, das liegt einfach daran, weil es kein Problem ist. Es gibt kein Taubenproblem. Es gibt nur ein Problem für die Tauben. Mhm. Das heißt also, die Politiker müssten sagen, ethisch und moralisch ist es nicht vertretbar, dass in unserer Stadt Tiere so verelenden. Wir laufen mit erhobenem Zeigefinger in andere Länder und sagen, so könnt ihr das nicht machen. Und
zwar ständig, ja.
War das blöd?
Nee.
Okay.
Das machen wir ständig.
Ja, wir laufen dahin und sagen, also so könnt ihr das nicht machen. Und was machen wir mit unseren Straßentieren? Genau dasselbe.
Ja, bei Hunden wird das ja immer gemacht.
Ja.
Ja. Aber nochmal eine Frage. Das wäre sozusagen der moralisch-ethische Ansatz, ja, den ich natürlich auch am besten finde. Ja, ich habe es vorhin ja mal mit der christlichen Nummer probiert. Ja, aber auch wenn man nicht christlich ist, sondern wenn man einfach nur eine gewisse höhere Ethik hat, ja, dann muss man doch Lebewesen an sich respektieren und muss sich für sie einsetzen, ja, und auch eine Empathie haben für Lebewesen. Ich bin immer noch nicht klar mit der Fruchtfliege, aber ja, man muss doch eine Empathie haben für Lebewesen, ja, die einem nichts getan haben. Und insgesamt ändert sich doch unser Blick auf Lebewesen so. Wir fangen jetzt an, uns in größerem Umfang für das Tierwohl einzusetzen. Viele Konsumenten sind bereit, etwas Geld, mehr Geld auszugeben, wenn Tiere anständig gehalten werden, der Bio-Boom etc. Ja? Dann muss es sich doch auch irgendwie auf alle Tiere auswirken. Ja, und dann muss man doch eigentlich auch denken, dass im Zuge dieses Wandels auch die Taube anders betrachtet wird.
Das wird sie ja auch von der Bevölkerung, von vielen Teilen der Bevölkerung. Aber wie gesagt, es sind halt immer noch Entscheidungsträger, die sich hartnäckig weigern, diesen alten Morast abzuwerfen.
Ja. Und ich finde es tatsächlich, also wir beschäftigen uns ja auch viel mit Immobilien. So, also wir haben ja auch diesen Podcast, der sich den Räumen widmet. Und wir werden ja immer mehr Tiere jetzt sehen. Also in dem Moment, wo wir anfangen, Städte zu renaturieren, wo wir Verkehrswege stilllegen, wo wir anfangen, einfach viel mehr Begrünung wieder in die Städte reinzubekommen, werden wir Tiere sehen. So, natürlich. Und da werden Tiere dabei sein, die finden wir gut. Und da werden Tiere dabei sein, die finden wir vielleicht nicht so gut. Ja?
Den Holzwurm im Holzhochhaus, im Hybridbau.
Ja, und zu überlegen und zu antizipieren, wie man das integriert, das ist ja spannend jetzt auch für mich beruflich. Ich erinnere mich, ich war auf einem großen Industrieareal, verlassenes Gebäude, ehemaliges Chemiegebäude. Das war wirklich besetzt von Tauben. Also man ist reingegangen und also da war jetzt keine Nahrung wirklich, ne? Sondern die werden irgendwo hingeflogen sein in der näheren Umgebung, aber die haben da gelebt. Also sie haben dieses ganze Haus wirklich komplett besetzt. Ja. Und eben zu überlegen, wie geht man mit solchen Dingen um, wie, wenn man die jetzt, dieses Haus eben umbaut in Zukunft, wie kriegt man das hin, dass die dann einen Ort haben und nicht einfach nur die Stacheln und, genau. Und dann sind sie irgendwie eben beim Nachbarn oder gegenüber.
Genau. Ne? Also es müsste schon bei der Planung, schon bei der Architekt müsste schon darüber nachdenken, wie verhindere ich es, dass die Tauben auf den Fenstersimsen sitzen und so weiter. Das lässt sich erreichen durch einfache Schrägbleche, indem man, wie zum Beispiel beim Bankhaus Bär habe ich das neulich gesehen, die Fenstersimse einfach abschrägt. Dann können die Tiere dort nicht sitzen. Aber gleichzeitig muss man sich natürlich im Klaren sein, sie sind dann nicht weg. Man muss einen Raum für sie schaffen und der muss schon bei der Planung geschaffen werden. Und es müsste auch, wenn neu gebaut wird oder umgebaut oder entkernt, das erleben wir sehr oft, es müssen gewisse Standards der Moral eingehalten werden. Also dass Taubenküken auf Baustellen in blauen Müllsäcken entsorgt werden lebend, dass man sie in Kabelschächten einzementiert. Das sind einfach Sachen, die gehen nicht. Die sind nicht nur strafbar, die sind einfach unmoralisch.
Verwerflich.
Und darüber muss sich viel mehr Gedanken gemacht werden.
Du hast in einem Bericht, bei RTL war das, glaube ich, gesagt, wir mögen die Tauben nicht, weil sie uns so ähnlich sind.
So ist es, ja.
Also kannst du das nochmal näher aus, ja, was du damit gemeint hast?
Also die Tauben sind im Grunde genommen wie wir. Sie machen Dreck. Sie sind laut, es sind viele. Ich glaube, sie halten uns einfach so eine Art Spiegel vor. Und sie sind das einzige Tier, das dem Menschen so nahe kommt. Aber nicht, also mir hat mal jemand gesagt, die sind aufdringlich. Nein, das sind sie nicht. Sie wollen überleben. Sie sehen in jedem Mensch eine Chance, an Futter zu kommen. Also wenn man auf der Parkbank sitzt und isst irgendwas, dann kommen sie nicht, weil sie aufdringlich sind, sondern sie kommen einfach in der Hoffnung auf einen Krümel. Und dieser Krümel kann entscheiden, leben sie morgen noch oder leben sie morgen nicht. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dann kann eigentlich kein Hass mehr da sein. Es sei denn, wie gesagt, es geht manchmal ins Pathologische.
Naja, wir neigen ja sowieso dazu, so ungeziefer Ideen auf Lebewesen zu produzieren, die uns gerade mal nicht recht sind.
Ja.
Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, das wissen bestimmt viele, was ich damit andeuten will, aber es sind immer ungeziefer Ideen und die haben wir bei den Tauben auch, wenn wir sie Ratten nennen.
Ja, ja.
Und ich habe mal auf einer Schädlingsbekämpferseite was rausgesucht, ja, und vielleicht kannst du das mal kurz qualifizieren. Ich war ein bisschen geschockt, weil ich ja jetzt von dir schon weiß, dass alles ein bisschen anders aussieht. Taubenkot enthält einen Anteil Salpetersäure, wodurch dieser äußerst ätzend wirkt. Fassaden und Dächern von Gebäuden können durch den Kot schwer beschädigt werden, insbesondere Sandstein oder ähnliche poröse Materialien verwittern durch den Kot deutlich schneller und werden baufällig. Dann geht's so weiter, bla bla bla, und dann kommt eine Liste. Ja, warum was durch den riechenden Kot, der die Anwohner und Passanten belästigt und einschränkt, noch darüber hinaus an Schäden geschieht. Verwitterung von Gebäuden durch Taubenkot, hohe Reparatur- und Reinigungskosten, Geruchsbelästigung durch Taubenkot, Nester bieten optimale Brutstätten für weitere Schädlinge.
Ja, also ist halt Werbung, ne? Der muss ja sein Zeug verkaufen. Also wenn man einem Menschen den Balkon vernetzen will oder diese Nägel auf sein Fensterbrett machen, dass er sich vorkommt wie im Gefängnis, dann muss man gute Gründe haben. Dann muss man ihn da packen, wo er am empfindlichsten ist. Bei seiner Angst um seine Gesundheit, bei seiner Angst um sein Hab und Gut. Und genau darauf zielt das ab.
So, und das wäre doch für einen Politiker ein prima Argument zu sagen, dem leisten wir jetzt Vorschub und verhindern das, indem wir diese schönen Taubenhäuser bauen. Und es geht ihnen auch viel besser so. Ich versuche noch irgendwie einen Weg zu finden, dass ja. man auch die Taubengegner dazu bewegt, irgendwie Geld locker zu machen. Frankfurt ist jetzt nicht die ärmste Stadt Deutschlands. Und ich habe schon von anderen Städten gehört, die so Tauben, die das städtisch finanzieren, Taubenhäusern.
Nun hat die Fraktion der Grünen vor ein paar Wochen in den städtischen Haushalt 150.000 Euro eingestellt für den Aufbau eines städtischen Taubenmanagements.
Juhu.
Das begrüße ich sehr. Es bleibt abzuwarten, was dabei rauskommt.
Haben auch nicht Taubenhäuser gesagt, sondern Taubenmanagement. Das ist ja schon so ein bisschen.
Ja. Also wir lassen uns mal überraschen. Im Herbst sollen erste Modelle vorliegen. Es wäre schön, wenn es so einen Weg gäbe, ja.
Sag mal, wir wollen ja auch nicht so viel, also ich merke, dass du diese ganz großen Gruselkeulen hier nicht auspackst. Ja, um nicht alle direkt zu verschrecken, wieder auszuschalten. Aber ich habe schon ein paar ganz krasse Sachen gehört, dass jetzt noch auf Häusern irgendwelche Fallen gebaut werden, in denen sich die Tauben und auch andere Vögel verfangen. Ist das immer noch so?
Das ist immer noch so, dass Fallen illegal zum Teil aufgestellt werden und die Tiere darin wirklich verenden. Also der letzte Fall war an der Frankfurter Messe auf der Halle 6. Da stand so eine Taubenfalle. Die Frankfurter Rundschau hat darüber berichtet, bei 40 Grad gegrillt in der Sonne. Also die Tiere waren zusammen mit Krähen dort eingesperrt, weil diese Fallen auch nicht selektiv fangen. Das heißt also auch andere Vögel können rein. Oft werden sie nicht oder nur mangelhaft betreut. Solche Dinge passieren meiner Meinung nach einfach nur daher, weil der Wert der Taube fast unter Null ist in der Wahrnehmung der Entscheidungsträger. Und das ist schade, weil der Sprung von zu sagen, es ist nur eine Taube, zu es ist nur, was weiß ich, der ist nicht so groß, wie man denkt.
Und bezieht sich unter Umständen ja gar nicht nur auf Tiere, sondern auch auf Menschen.
So ist es, so ist es.
Und
das Wort nur ist gefährlich.
Ja, genau. Und die Gegner solcher Maßnahmen, die argumentieren ja oft so, ja, für die Tauben ist Geld da, ja, aber die Familien, die im Moment alle von der Inflation bedroht sind, die alle schlechte Lebensumstände haben, Wohnungsnot, gibt ja ganz viele Argumente auch, für die ist dann kein Geld da, aber für Tauben geben sie es aus. Das ist doch so ein klassisches Argument.
Das ist ein klassisches Argument, stimmt natürlich nicht, weil auch für Familien Geld ausgegeben wird, Gott sei Dank. Und der Prozentsatz von dem Geld, was für Tauben ausgegeben wird, sehr gering ist. Aber das ist wirklich so, dass also wenn so ein Taubenhaus gebaut wird und jetzt fährt jemand mit der Bahn, also so war das am Westbahnhof, so stelle ich mir das bildlich vor, am Westbahnhof, derjenige sitzt jetzt in seiner Bahn, sein Ticket ist wieder um 2 Euro teurer geworden, dann schlägt er die Zeitung mit den 4 Buchstaben auf, liest, da ist ein Taubenhaus für 10.000 Euro und sofort weiß er, warum sein Ticket teurer ist.
Naja, und es ist wahrscheinlich auch diese Angst, jetzt kommen vielleicht sogar noch mehr Tauben. Ne?
Ja.
Und dass es eigentlich das ja nicht ist, sondern eine Verhinderung und dass man dann eben Kontrolle mehr ausüben kann und auch an dieses Gelege rankommt, das wird ja nicht gesehen. Ich habe mich auch im Vorhinein mit der Taube jetzt ein bisschen beschäftigt und was ich schon, also wie schlau dieses Tier irgendwie ist, ne, wie gut es Dinge erkennt, finde ich schon faszinierend. Vielleicht kannst du da auch nochmal was sagen, weil das hat mich total beeindruckt, was so eine Taube eigentlich alles kann.
Also, Rechtschreibung habe ich gelesen.
Rechtschreibung,
also
sie
mehr
kann
als ich.
Gesichter erkennen, sie kann Gemälde erkennen. Sie kann einfache Rechenaufgaben lösen. Sie hat einen fantastischen Heimfindeinstinkt. So funktioniert der Brieftaubensport. Also sie hat viele Fähigkeiten. Sie löst einfache Aufgaben, Denksportaufgaben. Also es ist alles andere als eine dumme Taube.
Mhm. Das Es gab ja so Versuche, wo man so Raben und Krähen mal versucht hat anzuleiten, irgendwelche Müllsachen aufzuheben sowas, ne, sozusagen. Da geht es ja wieder darum, dann muss sie wieder nützlich sein. Und ich finde, und deswegen bin ich wieder bei der surrealen Stadt, ich mache jetzt mal diesen Bogen, jeder Bewohner hat ein Recht, erstmal in der Stadt zu wohnen. So, also das, auch wenn ich jetzt, ich werde ja langsam zum Fan dieses Tiers, aber aber jeder hat ja per se, ob man das jetzt mag oder nicht, erstmal das Recht, da zu sein. Es muss irgendwie ein Raum dafür geschaffen werden.
Ja. Aber das ist schon eine spezielle Einstellung, dass jeder ein Recht hat, da zu sein. Ja. Das ist eine moralische und eine ethische Einstellung.
Absolut, absolut.
Ja, viele sagen ja, nicht jeder hat das Recht, irgendwo zu sein auf dieser Welt, wo er gerne hin möchte, und die Taube schon gar nicht. Ja?
Vor allem, wenn man, also jetzt machen wir mal den Bogen auch zum Bahnhofsviertel, wenn man da jetzt die Diskussionen hört, das ist ja auch immer so ein Thema, ne? Also wie viele Menschen darf man da sehen und wie verwahrlost dürfen die sein, dass es noch in Ordnung ist, ne? Das ist ja auch eine Riesendiskussion immer.
Ja, ja, ja.
Jetzt mal Samen bei die Tauben. Oh Gott, das ist ein schlechter Karlauer. Ja. Hast du das mal irgendwie berechnet? Wie viel Geld bräuchte man denn jetzt, um in Frankfurt dieses Taubenproblem einzufangen, beziehungsweise in Frankfurt eine Welt zu schaffen, die für Tauben angenehm ist, ohne dass es irgendwie zu katastrophalen Taubeninvasionen kommt?
Die Frage kann und will ich nicht beantworten, weil dann wird man mich drauf festnageln irgendwann mal. Du nicht, natürlich, aber das ist ganz schwierig, es ist auch ganz schwierig zu sagen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir haben ja einen Taubenschlag bei der Nassauischen Heimstätte. Dieser Taubenschlag ist oben im Dachboden und der hat summa summarum 1.000 Euro gekostet.
Ach Gottele.
Ja, also, und die Tauben.
Ja, aber der muss gefüttert, die müssen ja betrieben werden. Also ich nehme an, so einen Taubenschlag muss man sauber machen, oder?
Den muss man sauber machen.
Und
das
die
machen,
Tauben füttern.
Das machen bislang Ehrenamtler, das gehört aber eigentlich schon, das könnte Arbeitsplätze schaffen für Leute. Das könnte Arbeitsplätze.
Die alleine, KI kann das nicht, ne?
Bitte? Ja.
Die KI kann das nicht. Da haben wir wieder mal Arbeitsplätze geschaffen.
Also wir haben auch im Projekt, also in unserem Verein, Arbeitsplätze geschaffen für Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt. Und das ist schon ein Feld, wo Menschen auch in Arbeit gebracht werden können,
naja,
unbedingt.
Und es ist ja also auch ein Feld letztlich, wo ja schon auch Unternehmen und Entwickler bereit sind, wenn denn die Rahmenbedingungen dafür so sind, Geld auszugeben. Also wir haben ja andere Konstellationen, wo wir besondere Bäume pflegen müssen, damit sie erhalten werden bei Umbaumaßnahmen, oder Hamsterkolonien umsiedeln müssen, damit diese Hamster noch da sind und so weiter. Also sowas gibt's ja schon. Also ich meine, es ist ja nur die Frage, wo verankert man sowas und ne, wie schafft man sinnvolle Rahmenbedingungen für sowas? Und dann ist es ja nicht nur städtisch. Also dann kann man ja durchaus auch private Entwickler
einbeziehen.
Ja?
Also der Kontakt zu privaten Hausbesitzern ist in der Tat auch oft erfolgreicher.
Das denke ich auch. Ja. Also ich glaube, diese Überzeugung und auch diese Idee, dass man eben wieder, ne, das ist ja, ich glaube, darüber bekommt man das ja auch eher, ne?
Ja. Also ich denke, dass der private Hausbesitzer ein Problem hat, das er lösen muss. Mhm. Bei Kommunen ist es eben so, das müssen sie nicht unbedingt lösen.
Weißt du, was auch ein Fakt war, der mich total fasziniert hat? Dass die Taube 90 km/h fliegen kann.
Ja.
What? Das habe ich ja gar nicht gelesen.
Ja.
Ich fand das total irre.
Unheimliche Geschwindigkeiten. Ja.
Hätte ich nie gedacht. Also ich hätte vielleicht 20, 30, keine Ahnung, was ich gedacht hätte.
Aber die
hätte,
müssen
aber
90. ja schnell fliegen, weil die so große Entfernungen überbrücken müssen. Gibt es denn irgendeinen Nutzen, den die Tauben haben, die heutigen Stadttauben? Wir denken ja immer in so, die Bienen sind ja auch erst wieder die lieben Bienchen geworden, nachdem man gemerkt hat, wir haben keine Blumen mehr und die Felder werden nicht bestäubt. Was für Nutzen hätten denn die Stadttauben, außer dass sie ins Bild gehören und einfach Lebewesen hier sind?
Naja, sie räumen einen Großteil von unserem Müll weg, indem sie sich kontinuierlich vergiften mit falschen Lebensmitteln, die wir fallen lassen.
Das wollen wir aber nicht als Nutzen sehen. Das ist eigentlich ein Schaden, ja eher ein Kollateralschaden.
Also ich wehre mich auch ein bisschen dagegen, dass ein Tier unbedingt einen Nutzen haben muss. Der Nutzen kann auch sein, dass ich mich einfach an dem Tier erfreue. Dass ich überrascht bin, was es alles kann. Dass ich es beobachten möchte gerne. Und dass ich mir irgendwann vielleicht mal, wenn ich am Fenster oder auf der Parkbank oder wo auch immer sitze, sage, sind eigentlich ganz interessante Vögel. Dann bin ich schon einen Riesenschritt weiter.
Also aber Nutzen, es gibt ja verschiedene Arten von Nutzen. Es gibt ja einmal so einen direkten Nutzen, also dass man das ausbeutet, ne, das Huhn legt Eier. Mhm. Und es gibt aber noch einen anderen Nutzen, in dem man sagt, es spielt im biologischen Gleichgewicht, das war ja eine Weile immer das Thema, spielt es eine Rolle, weil ohne Taube passiert das und das. Also wenn kein Regenwurm mehr da ist, dann wird die Erde nicht mehr aufgelockert und dann verhärten die Böden. Und wie ist das mit der Taube? Hat die auch sowas?
Also die Taube ist halt ehemaliges Haustier. Und insofern ist es natürlich wie mit den freilebenden Katzen. Also sie sind nicht unbedingt in der Biologie ein Glied in der Kette. Sie gehören zum Menschen, sie gehören eben in als Haustier weitergehalten. Insofern lässt sich das schwer sagen, welchen. Also wenn ich jetzt ganz ketzerisch wäre, würde ich sagen, ich weiß nicht, wie viele Wanderfalken wir mittlerweile in Frankfurt haben, die ja bevorzugt Tauben schlagen, nicht die Stadttauben, die Brieftauben, mhm. weil eben die Stadttauben sich ja die meiste Zeit eben in den Straßen aufhalten und der Falke eben gar nicht in die Straßenschluchten eindringt. Aber ich glaube nicht, dass es über den Nutzen hinausgehen muss, dass wir uns an dem Tier erfreuen. Es ist einfach ein Tier, was vom Haus kommt und auch wieder ins Haus gehört.
Und wir sollten ihm Häuser bauen.
So ist es.
Mhm. Ja, und damit sind wir eigentlich sehr rund zu einem Ende gekommen, mhm. was auch nochmal zeigt, dass das eigentliche Thema unseres Podcasts, nämlich der Raum, hier wieder von der sehr schönen Seite beleuchtet wird und dass wir auch noch eine gewisse Ethik mit reingebracht haben. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich denke, wir sind so ziemlich am Ende, oder Eva, hast du noch was?
Nein, also ich finde, ich bin auf dem Weg zum Taubenfan. Ja, du hast tatsächlich ein Talent, wirklich sehr überzeugend zu sein, aber auch wirklich also faktenbasiert überzeugend. Also das vielen Dank dafür.
Danke.
Ja. Wir haben ja immer ein Zitat zum Schluss, Rosa. Was hast du mitgebracht? Oder soll ich anfangen? Wie willst du?
Fang du doch mal an. Ich bin gespannt, weil mein Zitat ist fremdländisch.
Ist fremdländisch. Ich habe tatsächlich auch was, also ich habe eine Tao-Geschichte mitgebracht und Taoismus ist ja im 4. Jahrhundert vor Christus, danke, das ist jetzt irgendwie zu viel Cremant gewesen, glaube ich, entstanden und beschäftigt sich ja ein Stück weit mit dem Weg und dem Ort, der Ordnung des Universums, ja, um mal so ganz, ganz grob. Und diese Tao-Geschichte geht wie folgt. Zwei Jungs wollen einen weisen Mann austricksen, ihn hinters Licht führen und gehen zu diesem alten weisen Mann mit einem lebendigen Vogel in der Hand. Und es soll wie folgt sein. Sie fragen ihn und sagen, ist denn der, also tun den Vogel hinter den Rücken, ist der Vogel denn lebendig oder ist er tot? Und wenn der Mann sagt, er ist lebendig, dann werden sie ihn töten, weil es ein kleiner Vogel ist. Und wenn er sagt, er ist tot, dann lassen sie ihn fliegen und belehren so den weisen Mann, dass er doch nicht so weise ist. Und was sagt der alte Mann? Er sagt, ob der Vogel tot oder lebendig ist, liegt in deiner Hand.
Ach, wie schön. Ja, Eva, wir haben uns nicht abgesprochen, aber du kommst mit Tao und ich komme mit Sanskrit um die Ecke.
Oh, siehste.
Und ich habe ein Zitat aus dem Sanskrit. Loka samasta sukhinu bhavantu heißt so sinngemäß übersetzt, mögen alle Lebewesen, groß und klein, nah und fern, du und ich, glücklich, gesund und frei sein.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Klasse war's.
Also ein Taubenschlag ist kein Kaufhaus in Magdeburg.